Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Der Hirte. In der vorangegangenen Folge wurde ein Schaf untergestoßen, das von seiner Mutter nicht angenommen wurde. Es wurde also mit dem Fell eines anderen Lämmchens einer anderen Mutter untergejubelt, also untergestoßen. Ein Schaf im Schafspelz. Und dann bekam Jonas' Frau ihre Wehen, während er noch mit der Herde durch einen Wald zog, in dem Fellarbeiten seinen Weg blockierten. Jetzt geht es um Sinnsucher, Aussteiger und wie man als Schäfer selbst am anderen Ende der Welt Schafe hüten kann. Folge 5. International Shepherd. Die weite Welt der Schafe.
Nee, ich bin kein Aussteiger, ich habe keine Dreadlocks. Ich rauche auch ziemlich wenig Gras, also deshalb. Das ist ja das Klischee. Der Schäfer, und wir haben ja das in der Ausbildung heute. Ich habe 4 Lehrlinge abgelehnt und eine ausgebildet. Und das war eine Schäferstochter. Da hatte ich keine Bauchschmerzen, die auszubilden. Aber von denen 4 waren 2 dabei, die waren absolute Aussteiger. Hatten schon was Grünes studiert und ja, so toll. Und der Beruf ist so, passt einfach zum Aussteigen. Nee, der Beruf ist so knallhart mit Leben und Tod. Und das ist einfach, du darfst nur keine schlechte Laune vom schlechten Wetter kriegen und so Sachen. Aber wenn du mit ganz, ich bin ja mit, glaube ich, mit schon sehr einfachen Dingen zufrieden. Mein Lamm ist wieder da, ich bin glücklich. So, und das treibt mich jetzt den ganzen Tag. Das hat mich letzte Nacht echt fertig gemacht, aber so Sachen geben mir... Ja, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe mir einfach Sorgen gemacht, weil es halt so geregnet hat und ich war sicher, es ist tot. Bin ich froh und glücklich, dass das Lamm da ist. Wirklich, ich freue mich immer noch ganz arg. Mein verlorenes Lämmchen. Und jetzt kommt der Hubschrauber. Das ist ein Hubschrauber von der Bundeswehr von Laupheim. Die üben hier den ganzen Tag. Der kommt bestimmt nachher. Die finden es manchmal lustig, ganz tief über die Herde zu fliegen. Ich weiß nicht, ob die da so Zielerfassung üben mit vielen Zielen.
Das ist doch total assi, oder?
Nee, das ist nur Gaudi. Die fliegen dann schon wieder weg. Also, nee, aber oft siehst du die in der 8 fliegen. Die fliegen rüber, sehen die Herde, fliegen wieder und fliegen direkt wieder drüber und gucken halt. Die sind halt auch neugierig, die Soldaten. Jetzt bin ich aber gespannt, was sie machen. Bleib ruhig, Ruhe. Ruhe. Kleiner Gruß von der Bundeswehr. Hm?
Die wollten nur drüber fliegen.
Ja. Die kommen bestimmt nochmal. Wer weiß. So, das macht denen schon unglaublich Spaß. Das Ding ist, wir haben ja die Schafe, jetzt sind es nicht mehr gewöhnt, aber die meisten oder viele Schäfer im Süden oder so generell in bundesweit, viele Schäfer sind auf Truppenübungsplätzen. Wir sind ja auf ehemaligen Truppenübungsplätzen. Ich habe mal in Hammelburg gehütet. Das war zu der Zeit, da haben sie in Hammelburg, also Infanteriekampfschule ist da und Offiziersausbildung, also da geht richtig die Post ab. Und zu der Zeit haben sie das KSK ausgebildet für Afghanistan und lauter so Sachen, oder die waren auf jeden Fall mal da. Und die erste Woche, als ich da kühtet habe, da war ich auch noch nicht, da war ich halt frisch aus Neuseeland zurück. Und dann ist mir ein Panzer, so ein Bergepanzer mit einem anderen Panzer im Schlepptau, praktisch der hat den abgeschleppt, aber Fullspeed, durch die Herde, in der Mitte durchgefahren. Und die Schafe sind so einen Meter rechts und links. Und da dachte ich, ihr kennt den Betrieb hier. Ihr kennt den Betrieb viel besser als ich. Die Schafe passen sich an. Wenn da die Mörser geschossen haben, da hat die Welt gewackelt. Die Schafe haben gefressen. Die waren das so gewöhnt. Wenn die Manöver gemacht haben und die pam, 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 überall, das hat die nicht gejuckt. Also die gewöhnen sich an alles. ob man jetzt Glocken dran macht an die Schafe, ob man ein schwarzes Schaf oder kleine Lämmer oder eine Ziege oder einen Esel, die gewöhnen sich sehr, sehr, sehr schnell an neue Dinge. Aber Schafe sind halt Gewohnheitstiere. Das sind neue Dinge, sind erstmal ungewohnt und dann gewöhnt man sich dran. Deshalb auch Hubschrauber, viel in den Plätze, die Schafe sind es einfach gewöhnt. Nee, aber die Schafe sind da, weil man es nicht anders nutzen kann. Wegen den Kampfmitteln. Da ist so viel Munition, so viel Blindgänger wie ich. Jeden Tag große Munitions, kleine, die kleinen sind ja viel gefährlicher. Das ist ja der Witz. West, komm hier raus! Das ist ja das, ich habe was unterschrieben, wenn es mir ein Bein wegreißt oder ich tödlich verunglückt, dann habe ich keine Ansprüche gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Deshalb darf ich mich in dem Gelände frei bewegen, aber niemand sonst. Nee, aber die Schafe sind zu schlau. Also dass die da zur Kampfmittelräumung eingesetzt werden. Schafe haben Interesse an Gras. Und wenn da ein Metallstück kommt, dann lassen die Nase weg. Also ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, im Kinzigtal. Und wir hatten, das ist so typisch für Schäfereien, dass sie immer in Symbiose oder viel in Symbiose mit dem Militär zu tun haben. Mein Vater hatte einen Flugplatz gepachtet in Laar. Das waren Kanadier und Amerikaner. Aber tatsächlich sind wir erst, also ich bin ein Dreivierteljahr alt gewesen, als wir in den Schwarzwald gekommen sind. Und davor hatte mein Vater den Truppenübungsplatz in Braunschweig. Und da bin ich auch geboren. Also mein Vater stammt eigentlich aus Niedersachsen. Und so die Linie von meinem Vater, gerade die Schäfer, die waren da oben aktiv. Und der ist praktisch meiner Mutter zuliebe in den Süden gekommen. Ich glaube, das, die Flexibilität, vor allen Dingen im Kopf, das macht den Schäfer aus. So. Ich bin auch kein flexibler Mensch. So, bei mir ist es eher so, ich würde mich da mit einem Schaf vergleichen. Ein Schaf frisst und dann muss es wiederkäuen. Und dann braucht es Ruhe, muss wiederkäuen und dann kann es wieder fressen. Und bei mir ist es ähnlich. Wenn sich eine Situation ändert, dann brauche ich ein paar Stunden, um wieder zu käuen. Und dann kann ich mich auf alles einlassen. Gar kein Problem. Aber ich muss drüber nachdenken, aber ich mache mich da auch nicht verrückt oder so. Aber bei uns ändert sich, das ist ja eben der Witz. Letztes Jahr haben wir über Nacht, ja, es war mit Ansage, aber über Nacht 60 cm Schnee gehabt. Da ging gar nichts mehr. Und wenn du verrückt spielst und die Schafe im Kringel rumtreibst, dann vergeuden die so viel Energie durch die Bewegung im hohen Schnee, dass... Und du kannst dich da verrückt machen. Du kannst dich da einfach mental... Ich kenne tatsächlich 3 Schäfer mit Burnout. Wo man denkt, ho, der entspannteste Beruf der Welt, aber es ist nicht so. Du musst viel mehr psychisch schlucken als andere. Das ist eben das, wenn da Leute kommen, das denken wir immer wieder, der Beruf zieht so Sinnsuchende an. Ganz extrem. Leute, die einen Lebenssinn suchen, die in der Industrie oder so gute Posten hatten oder auch nach dem Studium oder das Studium zig Studiengänge gemacht haben und doch nie glücklich sind. Und dann denken sie, Schäfer ist der Beruf. Und Schäfer ist so knallhart, Leben und Tod. Jede Entscheidung kann Leben und Tod sein. Als gelernter Schäfer, also der Beruf, das ist ja der Witz. Es gibt eigentlich wenig Berufe, der wird mittlerweile politisch und so sehr wertgeschätzt in Deutschland. Aber er ist unterrepräsentiert etc. Also es ist eigentlich so ein Beruf, den du fragst, junge Leute, willst du Schäfer werden? Und die sagen, nö. Aber wenn ich diesen Beruf habe, eine deutsche Ausbildung, 3 Jahre Schäfer und dann eben noch das i-Tüpfelchen, die 2 Jahre Meister und du erklärst das jedem, egal wem, im Ausland. Ich habe so viele Manager-Angebote, also Manager-Posten-Angebote von Farmern, von Department of Agriculture oder lauter so Sachen bekommen. Deutsche Ausbildung Schäfer gibt's nirgends in der Welt. Die Franzosen haben noch eine Schäferschule, wo es so ähnlich läuft. Aber alle anderen, die Schafhaltung betreiben, die haben halt einen landwirtschaftlichen Degree in Agriculture oder so. Aber nicht dieses spezielle, fundierte, das hat niemand. Das heißt, als gelernter Schäfer kommst du in jedem Land der Welt, gibt es glaube ich mehr Schafhaltung als in Deutschland. Und du kommst einfach überall an. Du kannst schlachten, du kannst scheren, du kannst mit Schafen umgehen, du kannst alles. Du kennst dich aus mit den Krankheiten, du kennst dich mit dem Futter und so. Das wird dir alles so beigebracht. Die deutsche Ausbildung als Schäfer, dir stehen alle Türen weltweit offen. Ich glaube, damit kommst du weiter als mit irgendeinem Uni-Abschluss, weil du halt die Praxis hast, diese 3 Jahre Praxis. Das ist, du kommst so weit. Beziehungsweise heute ist es anders. Also es gibt noch die 3-jährige Ausbildung bei den Schäfern. Aber im Süden machen die Schäfer jetzt so wie die Landwirte ein Berufsgrundjahr, Vollzeitschule auf der Landwirtschaft. Die haben ein Jahr, einen Tag Praktikum die Woche und dann 2 Jahre Ausbildung als Schäfer. Danach machst du praktisch einen Meisterkurs. Also du musst dann 2 Jahre gearbeitet haben in dem Beruf, nach der regulären Ausbildung. Und dann machst du Blockkurse als Meister. Viel wert. Also da ist so, in dem Sektor ist die deutsche Ausbildung, das hat niemand. Die merken ja sofort, dass du Ahnung hast von dem Business. Wir müssen auf, wir müssen weiter. Das hat so keinen Sinn. Westkum! Bloß bei dem, die werden heute nie so schön fressen wie an einem Frosttag oder so. Ja. Dafür ist der Wind zu stark, die Wiesen zu nass. Die Schafe sind einfach durch den Wind, sagt man auch. Das kann man gar nicht erklären an einem Tag, wie viele verschiedene Facetten es da gibt und was man alles können darf, um das erfolgreich zu machen. Ich meine, wir züchten ja nicht nur Hunde, wir züchten unsere Schafe. Nur als Beispiel, wir können uns keinen Tierarzt leisten in dem Sinn, dass der Tierarzt kommt, wenn ein Schaf krank ist. Das bedeutet im Endeffekt, wir müssen, wenn es jetzt nicht die ganze Herde betrifft, dann hole ich einen Tierarzt. Aber wenn es Einzeltiere betrifft, und es betrifft in sehr, sehr vielen Fällen Einzeltiere, dann muss ich das selbst können. Und ich versuche das nach bestem Wissen und Gewissen. Zum Beispiel jetzt hat eine Euterentzündung oder so, sowas kommt vor. Einfach eine Nacht, kalter Wind, kalter Regen, dann bekommen die Euterentzündung. Dann komme ich ohne Antibiotika nicht klar, das ist mir klar. Also da muss einfach sofort ein Antibiotika gegeben werden. Also ein Antibiotikum. Also nur als Beispiel, eine Schweine oder so Betriebe Antibiotika hinzustellen und hier gibt das mal prophylaktisch. Das machen wir nie. Wir haben eine Krankheit, erkennen die Krankheit und behandeln die. Und nach Möglichkeit versuche ich die selbst mit. Nur als Beispiel, einer hat es auf der Lunge und ich sehe, dass es nichts jetzt akute Lungenentzündung oder sowas ist, dann gebe ich dem halt Efeublätter oder irgendwas, was hilft. Klar, mein Bruder sagt immer, ja, ihr macht Methoden wie Mittelalter. Aber ja, dieses Wissen aus dem Mittelalter ist halt verloren gegangen. Und wir versuchen so viel wie möglich, weil das hat oft funktioniert. Ich mache jetzt keinen Aderlass mehr oder sowas. Das haben die ja alles gemacht. Wobei das nichts. Ich mache schon Aderlass. Bleib da. Sind jetzt ziemlich viele Themen schnell angerissen und etwas planlos, aber
das Klischee, das man hat, der Schäfer, alleine zufrieden mit sich und der Natur.
Ha! Rückschluss. Also ich will jetzt das nicht auch pauschalisieren, dass es nur noch männliche Schäfer sind. Aber ich kenne einige Männliche, die sich arg schwer tun, eine Partnerin zu finden. Zum Beispiel. Ganz einfach, weil du 7 Tage arbeitest. Gerade als angestellter Schäfer nicht besonders viel verdienst. Ich meine, Nomaden sind immer noch attraktiver als Farmer, die standortgebunden sind. Weil mehr Action erleben wir schon. Ich meine, warum gibt es Bauersuchtfrau? Aber die Schäfer sind davon nicht ausgenommen. Und das kann schon frustrieren. Du arbeitest sehr hart. Und das ist eben das, du kannst als Schäfer, wenn du als selbstständiger Schäfer die richtigen Entscheidungen triffst und ein bisschen Glück hast und du kannst sehr gut davon leben. Aber du kannst als gerade als Angestellter oder so auch wirklich schuften und schuften und bekämst, wenn du Bürgergeld bekommst, einfach deutlich mehr Geld. Und Urlaub und frei und was weiß ich.
Wir machen die Schuhe übrigens. Du?
Nö. Professionelle Schafscherer. Also ich kann scheren. Ich schere auch regelmäßig die Böcke oder so. Oder Tiere, die mir zum Beispiel ein krankes Tier, das die Wolle abstößt, weil es Fieber hatte oder so, sowas schere ich dann schon, oder mal Lämmer. Aber ich bin Schäfer und kein Scherer. Und man muss es so sehen, ein Scherer schert und verkauft damit seinen Körper. Viele Scherer sind mit 40 fertig. Also professionelle Berufsscherer in Deutschland gibt es eh nicht so. Aber mit 40 fängt es richtig an zu zwicken. Mit 50 tut es weh. Und ich will meinen Beruf, ja, was so krass ist. Ah, die Scheren ja immer noch viel weiter unten. Noch viel weiter. Die können ja mit den Ellenbogen auf dem Boden. Immer. Das, die sind so. Aber du verkaufst deinen Körper, verdienst richtig Kohle. Ist eine monotone Arbeit, wäre mir viel zu langweilig. Es ist immer das Gleiche. Aber du verdienst Kohle, verkaufst deinen Körper. Und ich verdiene mehr Geld. Und muss auch hart schaffen. Aber die Arbeit fordert mich viel mehr im Kopf. Und ich kann sie hoffentlich länger tun. Weil ich muss vermutlich, bis ich 70 bin oder so, arbeiten. Also Schafscherer sind hardcore, aber die sind auch nicht ganz sauber. Also viele, ich kenne einige Junge in Neuseeland oder so, die sind dann zum Scheren nach Australien gegangen, die wollen dann praktisch viel Geld in einer kurzen Zeit verdienen, um sich dann eine Farm kaufen zu können. Weil da ist es anders als bei uns, das System raus. Das System, du musst da eine Farm kaufen, damit du Schäfer wirst. Da geht nicht viel mit Pachtland oder so. Also. Dann kommen sie nach Europa. Ah ja, das ist die Big OE, Overseas Experience. 30 Städte in 30 Tagen. Plus Oktoberfest. Und dann sind viele bei uns oder immer wieder welche gelandet. Und die waren so platt und die waren einfach happy, irgendeine stupide Arbeit machen zu dürfen, die sie aber kennen, an den Viechern oder so, entwurmen oder Ohrmarken den ganzen Tag, von früh bis spät. Irgendwas, was so gleichförmig, aber dann sind sie ein bisschen runtergekommen. Und das hat uns, wo wir jetzt nicht mehr weg können ins Ausland, Johanna und mir, hat es gut getan. Das vermissen wir ein bisschen, das wollen wir auch wieder. Jetzt, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, dass mehr Leute wieder vom Ausland, dass wir auch gezielt werben vielleicht. Weil den Kindern tut es auch gut, wenn sie auch mal mit Afrikanern oder so in Kontakt kommen. Weil auf der Alp hat es nicht viele. Mhm. Nee, das wollen wir einfach, dass die ein bisschen offener sind. Also nach meiner Ausbildung, direkt nach der Ausbildung, bin ich nach Neuseeland für ein Dreivierteljahr und habe da auf zig verschiedenen Farmen gearbeitet. Dann war ich wieder in Deutschland, in Bayern, also sozusagen auch im Ausland, wie man es nimmt, und habe 2 Jahre meinen Meister gemacht. 2010 war ich auf einem Betrieb in Bayern und da war eine internationale Gruppe. Da waren ein paar Australier, ein paar aus den Staaten und so dabei. Und da habe ich einen Mann kennengelernt, nur kurz geredet. Auf jeden Fall habe ich dann in den Bergen des Southern Alps in Neuseeland im Zuge einer Merino-Tour, wo man einfach, ich glaube, 5 Farmen an 2 Tagen besucht, den gleichen Mann wieder getroffen in Australien, den ich zuerst in Bayern kennengelernt hatte. Also die Schäferwelt ist sehr, sehr klein. Mhm. Australien hat mich nie, ja, mit den ich langen und alles. Also Neuseeland ist halt fantastisch. Da gibt es nichts, was dich umbringen will. Und in Australien will dich alles umbringen.
Hast du da eigentlich so Visum ohne Probleme bekommen, dass du da arbeiten kannst?
Als Deutscher kriegst du alles. Das ist witzig. Also global. Also war jedenfalls so. Das war kein Problem. Schwierigste war damals, auf die Falklandinseln zu kommen. Das war speziell. Da gab es keine reguläre Fluglinie. Also da gab es anscheinend eine, die war aber sehr unsicher über Chile, von Chile aus, aber die durften dann nicht über argentinisches Land fliegen und da gab es einfach keine Verbindung. Auf jeden Fall bin ich, als ich auf die Falklandinseln geflogen bin, bin ich nach London geflogen, bin dann mit dem Bus nach Bryce Norton gefahren. Das ist eine Air Force Basis und bin dann mit einem Militärflug mit 150 jungen Afghanistan-Heimkehrern und vielleicht 5 anderen Zivilisten, die haben halt ein paar Zivilisten mitgenommen. Aber das war so eine riesige, große Air Force-Maschine halt. Sehr unbequem, 18 Stunden Flug mit, wir haben auf Assation Island, das ist so ein Ami-Stützpunkt vom Militär, kurz angehalten. Das ist so vor zwischen Afrika und Südamerika auf halber Strecke, so eine Insel. Nur ein Flugplatz, mehr nicht. Ein Flugplatz und ein Felsen, das war's. Und dann praktisch halt 18 Stunden, da kommt keine Stewardess. Du hast da dein Lunchpaket oder so. Also, aber allein den Flugplatz, also den Sitzplatz zu kriegen, war schon echt herausfordernd. Falklandinseln sind nochmal eine Nummer härter als alles andere. Also das, die Leute, das Land, unglaublich hart. Schön schon, du treibst deine Schafe zwischen die Pinguine durch. Und so arschkalt. Also die erste Woche, als ich da war, waren Angestellte, die haben ja unglaublich viele Schafe. Die haben ja 250.000 Schafe und 4.000 Einwohner. Und davon arbeiten 3.500 in Stanley und 500 über die Insel verteilt als Farmer. Aber es gibt dann noch 10.000 Soldaten, englische. Plus minus 10.000, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das ist das Problem, die sind so weit weg von jedem Fleischmarkt, dass es nicht geht. Die hatten früher eine Konservenfabrik. Als ich da war, haben die mal, da war ich dabei, da haben die mal 2000 Schafe die Kugel gegeben und ins Meer geschmissen für die Haie. Weil die, ja, die waren nicht mehr produktiv. Da geht es nur um Wolle, Bio-Wolle für Europa. Und Wolle lässt sich pressen in dicke Pakete und dann auf ein Schiff laden und dann Fleisch nicht. Fleisch, die haben dann Konservendosen, aber wer will eine Konservendose von den Falklandinseln? Das kannst du Hundefutter machen und davon kann niemand leben. Aber die Wolle ist gut und eben Bio. Die geschoren werden, haben es überlebt. Als ich da war, war ein deutscher Wollaufkäufer da, hat zigtausend Tonnen, ich weiß nicht mehr genau wie viel, gekauft, die geht dann schon nach China. Wird dort verarbeitet und kommt dann wieder zurück. Die feinste, die allerfeinste Wolle, zum Beispiel von Neuseeland, habe ich mal für so extreme Feinwoll-Schafzüchter gearbeitet. Die haben direkt mit Italien Geschäfte gemacht. Für so ganz, ganz feine Herrenanzüge und so. Die haben die Wolle direkt nach Italien geschickt. Die hatten noch so ihre eigenen Infrastrukturen, so ein bisschen. Ich habe ja auch mal für Benettons auf Farm gearbeitet. Also, aber in Argentinien dann. Das waren aber nur Wertanlagen für die. Also die Wolle ist woanders hingegangen, glaube ich. Das waren nur Wertanlagen. Die haben da 4 Farmen. A, 120.000 Hektar. Unglaublich. 120.000 Hektar. Der Truppenübungsplatz ist ja riesig. Da sind ja 10 Schäfer drauf. Mit großen Herden und der hat 6.700 Hektar und da ist 2/3 Wald. Also.
Mit dem Jeep oder mit?
Nee, die haben tatsächlich, also Argentinien war alles Pferd. Ha, ich kann schon reiten. Stundenlang, tagelang. aber ich habe in Neuseelands reiten gelernt. Ich war auf 2 Betrieben, die noch mit Pferden geschafft haben. Während Neuseeland, die arbeiten ja alles mit dem Quad. Aber in Argentinien und auch Chile alles Horseback. Richtig, Cowboy-Leben. Am billigsten ist die Ressource Mensch da unten. Wir wurden auf den Falklandinseln schon ein Posten als, also die wollten mich aber eher fürs, weil ich gelernt war, Posten für, also so Department of Agriculture oder so. Ja, die haben tolle Angebote gemacht, so mit Haus und einmal im Jahr Flug und so. Aber in Südamerika habe ich praktisch überall Angebote, Managerstellen gekriegt. Weil die gelernte Schäfer, Europäer, nehmen die sofort. Das. Hauptsache Europäer müssen sie sein. Also wir sind mittlerweile, ich würde mal sagen, schon global vernetzt. Deshalb, man kennt sich. Was uns alle verbindet, ist zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Fun Fact, was alle Schäfer verbindet, ist, der Markt verlangt junge, schlachtreife Lämmer. 4 bis 6 Monate alt. Global, weltweit. Die Schäfer selber, die Lämmer produzieren, essen die Lämmer, aber nicht als Lämmer mit 4 bis 6 Monaten, sondern alle rund um die Welt essen in der Regel am liebsten die Jährlinge oder anderthalbjährigen, weil die viel besser schmecken.
Ach komm.
Auf jeden Fall mit dem Ausland. Johanna hat dann irgendwann ihr Veto eingelegt und gesagt, sie sucht sich einen neuen Freund, wenn ich noch länger wegbleibe. Walli, komm her. Walli, komm her. Walli, komm her. Walli. Walli, komm her. Walli. Ah, vielleicht, was uns verbindet, das ist wahrscheinlich das, was uns am meisten verbindet global. Wir arbeiten in Zeiten von Lammzeit und Scherzeit und so ganz extrem. Also sehr, sehr extrem. Und das ist mir aufgefallen, rund um die Welt. Ich habe ja heute noch Kontakt zu den Farmer. Die waren bei uns auf der Hochzeit. Übrigens genau wie diese Neuseeländer, die mich da adoptiert hatten, mehr oder weniger, die waren auch auf unserer Hochzeit 2018. Also die sind alle rübergekommen. So, das war schon schön. Und zu den Schotten, die waren jetzt schon öfter, also haben wir immer wieder Kontakt, haben auch schon Böcke her. Aber ich glaube, das verbindet uns eher. Man geht nicht in Urlaub, man fährt dann auf Landwirtschaftsausstellungen. So. Oder man besucht irgendwelche Schäfer im Norden, wenn man schon an die Küste muss und einen Strand. Der deutsche Schäfer fliegt, glaube ich, nicht nach Malle.
In der letzten Folge, nächste Woche, auf dieser Wanderung mit Hunderten von Schafen, wird es dann wieder bodenständig. Und es geht um Lotte, Walli, Asbach und West. Und um Türken, Syrer, Sudanesen und Deutsche. Und es geht um Clara, die Eselin. Das war Folge 5 aus Staffel 3 des Podcasts Archiv der Straße von Uwe Kassal. Entstanden mit der Unterstützung der Stadt Stuttgart, der Bürgerstiftung Stuttgart und der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Und herzlichen Dank an die Bad Urachal Schäfer-Musik dafür, dass ich ihre Musikanspielung hier verwenden darf. Das Archiv der Straße 2026.